Hallo, Freunde des Grauens und Schreckens. Wir von EMP haben uns einen ganzen Sack voll Influencer, Content Creator und Artists geschnappt, um gemeinsam mit ihnen die Werke des Gruselmeisters Tim Burton zu besprechen. Jetzt also viel Spaß mit einer neuen Episode mit eurem Host, dem Monster aus dem Sumpf, Josef Lex.
Hallo und herzlich willkommen. Ich bin's mal wieder. Rate mal, wer es ist. Genau, es ist euer Lieblings-Josef. Und heute bequatschen wir mal wieder eins der Werke von Tim Burton im Rahmen unseres Tim Burton-Werke-Besprech-Podcasts. EMP Pot of Burton. Sarah, wie heißt das Ding? Wie nennen wir das Teil jetzt?
Den gesamten Podcast oder einfach nur die Folge?
Die Podcast-Reihe, die mehrere Episoden umfasst, hat eigentlich noch gar keinen Namen.
Oh, wow, okay. Ja. Dann würde ich einfach,
Also ihr da draußen kennt den Namen schon, weil es schon Episoden gab, die vorher rausgekommen sind, aber wir wissen noch nicht, wie das Ding heißt.
Jetzt. Okay. Dann, vielleicht, Tim Burton's Podcast World.
Da würde ich erwarten, dass Tim Burton dabei ist und den haben wir leider nicht bekommen, der war zu teuer. Wen wir stattdessen heute dabei haben, ist die zauberhafte
Sarah Sparkles,
unter anderem bekannt durch einen sehr, sehr recenten Auftritt bei The Beauty and the Nerd und ansonsten im Internet auf sämtlichen Plattformen als Sarah Sparkles aufzufinden. Hallo Sarah. Sarah? Wie nenne ich die?
Sarah. Sag einfach Sarah.
Hallo Sarah, wie geht's dir?
Hallöchen, mir geht's super, wie geht's dir?
Mir geht's ganz hervorragend, im Gegensatz zu den Charakteren aus dem Film, über den wir heute sprechen.
Meinst du?
Meine ich schon. Also wir besprechen heute Corpse Bride. Corpse Bride ist ein Werk von Tim Burton aus den 2000ern. Und bevor wir jetzt über den Film labern, ich hatte eins, und ich glaube, das maßgeblich wichtigste Date meines Lebens als junger Mann bei einem Kinodate zu dem Film Corpse Bride.
Wirklich?
No shit.
Oh, und war das so ein Date, wie man es im Film auch sieht? War das eher so tot oder?
Nee. Es war tatsächlich ein ganz, ganz interessanter Umstand zu dem Zeitpunkt, weil das war das erste Mal, dass ich quasi überhaupt sowas wie ein Date hatte. Das ist alles, was ich zuvor an Nähe von Frauen verspürt habe, ist mir eher so beim Saufen irgendwie in die Hände gefallen.
Wow, okay.
Ja, das klingt jetzt ekliger, als es gemeint ist. Okay. Es ist mir mehr passiert, so, aber das war damals volle Absicht. Und auch die Wahl des Films war volle Absicht, weil ich habe mir erzählen lassen, dass der wohl sehr romantisch sein möge, dieser wunderbare Corpse Bride-Film. Im Übrigen, das Date ist ganz miserabel gelaufen, im Anschluss dann. Aber ja, kann man nichts machen. So, also okay. Brachte wenige Ergebnisse, aber eine wichtige Lehrerfahrung. Man sollte vielleicht keinen traurig-romantischen Tim Burton-Film als erstes Date nutzen, sondern vielleicht, keine Ahnung, als viertes oder so. Wenn man schon ein bisschen abgesteckt hat, wie weird man ist.
Ja, aber generell ist ein Date im Kino als erstes Date ist doch auch irgendwie schwierig, oder? Weil man unterhält sich ja gar nicht.
Ja, das ist, also man muss dazu sagen, ich war anno dazu mal weit schüchterner, als ich es heute bin. Heute habe ich diverse verschiedene Podcast-Formate, bin laut und unangenehm. Aber damals war ich halt, die Mädels, uiuiui, wie alt war ich denn da? 17, 16, irgendwas in der Richtung.
Ja, okay.
Und da war ich schon leicht einschüchterbar von der Notwendigkeit, mit einer anderen Person zu sprechen. Deswegen, wie gesagt, haben Saufgelage mir wahrscheinlich früher mehr Sachen ermöglicht, als es meine tatsächliche Fähigkeit zu sprechen war.
Okay. Ja. Aber hey, das zeigt ja Mut zur Entwicklung, Leute, ne? Wenn man am Anfang schüchtern ist, irgendwann kann man dann so werden wie du und ganz, ganz mutig.
Ja, ich weiß nicht, ob ich mutig bin, aber ich weiß auf jeden Fall, wer nicht mutig ist, nämlich der wunderbare Victor aus dem Film.
Ja, genau.
Wir machen aber ganz kurze Synapsis von dem Film. Und gehen dann auf ein paar spannende Details ein. Der wunderbare Victor soll verheiratet werden mit einer ähnlich wunderbaren, oh Gott, wie hieß sie denn nochmal?
Victoria.
Victoria, Mensch, das war ja einfach. und zwar, weil beide Familienoberhäupterpaare denken, dass die jeweils andere Familie ordentlich Kohle hat, was tatsächlich nicht so wirklich der Wahrheit entspricht. entgegen aller Erwartungen verlieben sie sich beide im ersten Moment, so dieser klassische Liebe auf den ersten Blick Moment, und der liebe Victor ist ein wenig eingeschüchtert von der Situation, ähnlich wie ich es damals war als junger Mann, und begeht einen drastischen, saublöden Fehler.
Ja, der ist ja so ein bisschen schusselig auch, ne? Also die sollen ja super, super schnell verheiratet werden. Und dann gibt es ja zuvor diese Hochzeitsprobe, wo er das Ehegelübde sagen soll und dann irgendwie den halben Laden fast abfackelt, ne?
Ja.
Ja, und das ist dann halt nicht so gut und dann geht er halt in den Wald zum Üben, wie man es halt so macht. Ja,
mache ich auch jedes Mal, wenn ich irgendwas nicht kann, dann gehe ich in den Wald zum Üben.
Ja, genau, da ist es ruhig. Aber naja, manchmal findet sich dann im Wald doch eine Leiche.
Unpraktischerweise.
Genau. Der Mann dann den Ring ansteckt. Erzähl ruhig weiter.
Jawohl, nee, ich wollte nicht ins Wort fallen. Das war jetzt einfach bloß mein konversationelles Gestolper. So.
Ja, ja.
Und jetzt ist unser Victor damit konfrontiert, dass er diesen Ring dieser Leiche ansteckt. Und diese Leiche allerdings nicht liegen bleibt, sondern wie es für einen Tim Burton-Film üblich ist, von den Toten aufersteht und ihn in ihre Welt entführt. So, und jetzt kommen auch schon spannende Details, die fernab sind von der filmischen Handlung. Liebe Sarah, hast du da ein spannendes Detail im Hinterkopf oder soll ich einfach mal eins reinschmeißen?
Also generell finde ich es ja schon sehr spannend, diesen Unterschied zwischen den beiden Welten, was die Farbe angeht. Aber ich weiß nicht, ob das Detail ist, was du jetzt sagen wolltest.
Legit exakt das Detail, das ich herausgekramt hätte.
Ehrlich? Geil. Ja. Das finde ich halt so super krass in dem Film, weil diese Welt oben, in der Victor und Victoria leben, einfach so unglaublich trist dargestellt ist, in so einem typischen Tim Burton Dunkelbunt und sehr, sehr trist und grau. Und dann kommen die runter, oder kommt Victor runter ins Jenseits und alles ist bunt und alle sind glücklich und feiern und machen Party und irgendwie ist alles so, die Welt ist nicht so schwer, sondern irgendwie leicht und toll und ja.
Wir könnten jetzt in die Cold Mirror'sche kunstwissenschaftliche Analyse gehen. Also für mich war das damals, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, so der Moment, wo die Plotline einfach in die Gänge gekommen ist und tatsächlich den Farbunterschied habe ich gar nicht so richtig wahrgenommen, weil Tim Burton macht Tim Burton Dinge. Aber da steckt ja quasi auch narrativ in den Farben drin und auch so ein bisschen eine non-konformistische Message. Auf der Oberwelt heißt es ja auch die ganze Zeit, ja, alles muss genau nach Plan laufen, exakt bis in die letzte Zeile vom Text und bla. Und das schafft quasi erst diese Tristesse an der Oberfläche, in der lebenden Welt. Und das Chaos, das der Tod mit sich bringt, quasi entreißt den Victor dann dieser Tristesse. Farben und Farbwahl und Saturations spielen im Gesamtverlauf eine relativ wichtige Rolle von dem Film. Und ganz bedeutsam, das erste Mal aufwachen in der Totenwelt und alles ist bunt und alles ist laut und alles ist klatterig.
Ja. Was genau, ungefähr so, wie wenn man auf mich trifft irgendwie und völlig überfordert ist mit den ganzen Farben.
Deswegen dachte ich mir auch, dass du für diesen Film eine ganz gute Kandidatin bist, weil du bist ja, obwohl du auch im Rahmen von unserer Zusammenarbeit für den EMP Content machst, bist du ja wahrscheinlich der bunteste Kanarienvogel bei uns im Katalog an Content-Creatern. Das nutze ich jetzt mal auch als Aufhänger für so eine kleine Querfrage. Du bist ja auch in diesem extrem bunt immer auf den Metal-Festivals unterwegs.
Ja,
Wie fühlt man sich so als das Kontrastprogramm, was den Kleidungsstil betrifft?
tatsächlich macht es mich unheimlich glücklich, dass die Menschen so positiv darauf reagieren. Weil, also klar gibt es auch schon mal so ein paar, die zu mir gesagt haben, so, ja, du bist hier falsch. Aber ich sag dir, 99% lächeln mich an und sagen so, oh, ein Einhorn, wie cool. Und also es bringt tatsächlich immer positive Vibes und gute Laune. Und das macht mir natürlich auch noch mehr gute Laune. Ne? Es ist halt richtig schön. Ich liebe das.
Jetzt ist der arschgeile Übergang Thema gute Laune. Gute Laune gibt es auch im Jenseits und auch diverse verschiedene Musical-Nummern, unter anderem eine von dem wunderbaren Skelett-Dude, der mit einem hin- und herkullernden Auge die traumatische Geschichte von der Emily runterreißt. Mhm. Ich mache mal ganz kurz IMDb parallel auf, weil eigentlich sollte ich besser vorbereitet sein und jetzt sofort wissen, wie der Charakter hieß und wer den gesprochen hat. Warte mal ganz kurz.
Oh, das kann ich dir tatsächlich jetzt auch nicht hundertprozentig sagen.
Hahaha, das schneiden wir raus.
Bone Jangles, kann das sein? Bone
Jawohl, Jangles? Jawohl, ja.
Genau.
Und ganz, ganz... Oh. Ja, Bone Jangles hier, da haben wir
ja.
ihn.
Ja, ich sehe gerade im Original gesprochen von Danny Elfman auch,
von
ne?
Von Danny Elfman, genau.
Krass, ja.
Ja, den, wow. Der ist einfach überall dabei, der Typ.
Ja, der hat ja auch die Filmmusik gemacht, ne?
Ja. Filmmusik, auch ganz wichtiger Punkt bei dem Streifen, mhm. aber da kommen wir noch diverse Male dazu, glaube ich. Musical-Nummer, bla bla bla, Sparky ist plötzlich wieder da, der Hund von unserem Protagonisten, ja. Victor. Und da kommt was ganz, ganz Spannendes bei rum. Hast du Frankenweenie gesehen?
Ja, klar.
Da heißt der Protagonist auch Victor und sieht unserem Victor in diesem Film sehr, sehr ähnlich.
Ja, das fand ich auch total krank, als der Film rauskam und ich dachte, hä? Ja.
Wie stehst du zu der These, dass es sich um den gleichen Victor handelt?
Ich glaube tatsächlich, dass es der gleiche Victor ist.
Das lässt jetzt wenig Spielraum, weil ich bin tatsächlich auch der Ansicht, das ist der gleiche Victor.
Ja,
okay,
also
ja.
Da diskutiere ich auch nicht.
Nee, das, dann diskutieren wir da. Dann wird da nicht diskutiert. Ich dachte, das wäre jetzt der Teil von dem Podcast, wo wir wirklich ins intensive Diskussionsgespräch gehen. Psych! Kannst du machen, nix. Okay, dann suche ich mal einen anderen Aufhänger. Wir finden schon noch was. was macht dieser... Also du bist ja auch voll tätowiert mit irgendwelchem Tim Burton-Firlefanz, wenn ich mich recht entsinne.
Ja, ich habe ein ganzes Tim Burton-Bein.
Tim Beinten quasi.
Tim Beinten, genau, Tim Beinten.
Bein Burton, beides gut. Was findet sich denn auf deinem Tim Burton-Bein wieder?
Ja, also auf jeden Fall Corpse Bride, ne? Ja. Klar, das war tatsächlich auch das erste Tim Burton-Tattoo, was ich halt bekommen habe. Deswegen ist es auch das schlechteste von allen. aber da habe ich halt Victor und Emily. Dann okay. Habe ich Sweeney Todd. Ich habe Edward mit den Scherenhänden. Und dann noch ein drittes Mal Johnny Depp als Mad Hatter von Alice im Wunderland.
Okay.
Dann habe ich die Grinsekatze von Alice im Wunderland. Nightmare Before Christmas. Dann habe ich Helena Bonham Carter. Tatsächlich aber sogar in ihrer Rolle als Bellatrix, weil ich die okay. einfach am coolsten fand. Aber Helena findet sich ja überall.
Die kann man immer brauchen.
Genau. Wednesday habe ich noch und Frankenweenie tatsächlich auch.
Ach, wild.
Ich muss sagen, Frankenweenie ist gar nicht so mein absoluter Lieblingsfilm irgendwie. Ich kann dir nicht sagen, warum. Vielleicht wegen dem viel Schwarz-Weiß. Auf jeden Fall, aber ich habe ihn trotzdem tätowiert, halt gut hingepasst.
Okay, ja, finde ich fair. Manchmal muss man sich auch tätowieren lassen, einfach um Lücken zu füllen.
Ja, es war wirklich tatsächlich ein Lückenfüller.
Sehr ja. geil. Wichtiges Detail bei Corpse Bride. Die Produktionszeit von dem Film dauerte nur ein Drittel von der Zeit, die ein anderer Tim Burton Stop-Motion-Film gedauert hat. Nämlich das Teil ist in der Produktionsteil ein Drittel von der Länge gewesen, wie Nightmare Before Christmas. Das ist ein lustiger Side-Fact. Ja, das ist ein lustiger okay. Side-Fact. Und das lag daran, dass die anno dazumal von analogem Film, den man entwickeln musste, gewechselt sind auf digitale Fotografie für den Film.
Ah, okay, krass.
Ja, die wollten eigentlich auch noch eine andere Zeitsparmaßnahme installieren. Die ganzen Figuren hatten nämlich Mechaniken im Gesicht, die man einstellen konnte auf verschiedene Gesichtsausdrücke. Normalerweise beim Stop-Motion-Film reißt man immer das Gesicht runter und stöpselt ein neues drauf. Das war allerdings eher hinderlich, weil das Weg- und Hinstöpseln nicht so lange gedauert hätte, wie die Produktionszeit gedauert hat mit den Einstellschrauben an den Figuren.
Okay.
Ja.
Krass.
Funny fucking Side Fact.
Das ist wirklich cool.
Das ist tatsächlich abgefahren. Favorite Charakter aus dem Film?
Boah, Emily. Ich liebe Emily. Die ist einfach so schön. Ich liebe ihre Farbe. Ich liebe ihr Kleid. Und einfach auch ihre Art irgendwie. Die hat sowas Beruhigendes. Ich glaube, ich kann mich so ganz leicht auch mit ihr identifizieren, auch wenn ich nicht ruhig bin. Aber irgendwie... Ja, sie ist halt ein sehr emotionaler Mensch so und das gefällt mir total. Also Mensch im Sinne von toter Mensch.
Toter Mensch. Toter Mensch ist laut der Corpse Bride Lore immer noch genügend Mensch.
Ja, auf jeden Fall.
Ich find tatsächlich, die Emily ist ein extrem spannender Charakter. Und weißt du, auf wem die basiert?
Nee.
Ich habe wirklich gut recherchiert im Vorfeld.
Okay, nee, auf wen?
Es gibt eine alte jüdische Sage, oder ein Märchen namens Der Finger. Bam, bam, bam. Okay. Wo ein Typ im Wald mit seinen zwei Homies blöden Unsinn treibt, weil er am nächsten Tag verheiratet wird. Quasi so der mittelalterliche Junggesellenabschied, I guess. Und dort im Wald eben aus Spaß quasi einem Ast oder tatsächlich einem Finger, der irgendwie aus dem Boden rausragt, den Ring ansteckt und dreimal die Wedding Vows aufsagt, die Hochzeitsversprechen, sagt man das so, von sich gibt und dann kommt die Leiche aus dem Boden. Und dann, dann folgt ganz viel Bürokratie. Die Idee ist also nicht einfach auf Tim Burtons Mist gewachsen, die hat er sich geklaut. Aus dem alten Märchenbuch. Der Schlingel.
Ja, krass. Nee, das wusste ich auch nicht. Das ist ja sehr interessant.
Ja.
Cool. Aber wer ist denn dein Lieblingscharakter?
Ich finde tatsächlich die Lebenden in dem Film super, super amüsant und super witzig. Der Lord Barkis, der Antagonist.
Boah, ich hasse den.
Er ist einfach so chorböse. Man kann nichts an ihm lieben. Du schaust ihm in die Fresse und denkst dir, boah, dem würde ich jetzt voll gerne ins Gesicht donnern.
Ja, so, voll.
Das ist wahrscheinlich einer der offensichtlichsten Antagonisten in der Geschichte des Films. Du siehst ihn im Intro schon und denkst dir, boah, was für ein Arschloch.
Ja, ist einfach so.
Und das finde ich tatsächlich extrem attraktiv gelöst. Also so einfach, einfach ganz klar den Antagonisten mit der richtigen Attitüde in den ersten 5 Sekunden präsentieren. Es ist wunderschön. Das haben sie toll, toll geregelt. Ansonsten finde ich die Made am besten, die in Emilys Schädel rumhängt.
Oh mein Gott, den habe ich auch als Kuscheltier.
Den gibt's als Kuscheltier?
Ja, gibt es bei euch sogar im Shop.
Den gibt es bei uns als Kuscheltier? Das ist ja der absolute Kilster. Wahnsinn.
Ja, crazy. Ja.
Das ist Hammer. Ja voll abgefahren. Das wusste ich ja gar nicht.
Ja, genau. Ich glaube, diese Made hat auch keinen Namen, oder?
Ich glaube,
immer nur Made genannt.
Laut Wikipedia und Google heißt sie einfach Maggot, also Made.
Ah, ja, okay. Aha. Ja.
Ja. Was natürlich ein extrem spannender Twist ist auf Jiminy Cricket. Du kannst dich bestimmt noch an Pinocchio erinnern.
Ja, natürlich. Ich bin doch auch Disney-Nerd, ey. Also, crazy. Stimmt. Hat was davon, ne?
Original, oder? Wenn du ein Insekt oder ein Tier haben würdest, das dein Gewissen repräsentiert, welches Tier wäre das?
Boah. Ich glaube, also irgendwas super Aufgedrehtes, was sich ständig im Kreis dreht. Oder was gibt's denn? Erdmännchen oder ein Schmetterling. Viele vergleichen mich mit einem Schmetterling. Ich wäre ein Einhornschmetterling.
Ein Einhornschmetterling?
Ja.
Ich google jetzt Einhornschmetterling. Wenn es ein Einhornschmetterling gibt, dann okay. Ansonsten bei Rumfetzen und wuselig sein ist mir als allererstes eingefallen ein Frettchen.
Ein
Einhorn... Schmetterling. Es gibt schöne Illustrationen von Einhornschmetterlingen, aber das ist wohl kein real existierendes Wesen.
Na okay, was dann nehme ich das Frettchen.
Was zu schade ist. Wobei ich es echt passend gefunden hätte.
Ja, ich auch, und, ich auch.
Und keine Ahnung, Insekten gibt es ja keine allen möglichen Firlefanz so.
Ja, das, es wird mit Sicherheit irgendwo ein Einhornschmetterling geben, der einfach noch nicht entdeckt wurde.
Mit Sicherheit. Der unentdeckte Einhornschmetterling, das ist jetzt dein Jiminy Cricket, deine Maggot.
Genau, ja. Genau.
Ja, das ist, glaube ich, ganz gut.
Und deins?
Oh, boah. Ich bin... Das ist so die Dinosaurier-Frage. Was ist dein Lieblingsdino? Keine fucking Ahnung.
Okay, mach dir mal Gedanken.
Ich mach mir mal Gedanken und überlass dir das Wort vielleicht derweil mal ein bisschen mehr, weil ich glaube, ich habe jetzt sowieso sehr viel Screentime gesaugt. Gerade.
Alles gut, ist doch cool. Wie soll ich denn weitermachen? Ich überlege gerade, Gesangseinlagen oder so. Das würde ich tatsächlich gerne von dir wissen, weil wie findest du den Musikstil so? Der ist ja jetzt nicht so Disney-mäßig, das ist ja schon eher so ja ins Musical-mäßige. Wie gefällt dir das? Also ich persönlich finde es halt super cool.
Kleiner well-known fact about me. Wenn die Musik die Luft zum Wackeln bringt, ist sie ausreichend suffizient, meines Ermessens nach. Heißt, in dem Moment, wo ich sehe, das bewegt etwas oder bewegt etwas in mir, finde ich das absolut ausreichend. Ich habe für den Film tatsächlich sehr, sehr viele nostalgische Emotionen, aufgrund von dem, was für eine Phase ich in meinem Leben war, wo ich den gesehen habe und was ich in naher zeitlicher Nähe, ich weiß nicht, wie korrekt das war als deutscher Satz, was ich in zeitlicher Nähe zu dem Konsumieren von dem Film erlebt habe, deswegen bewegt er mich auf eine ganz, ganz positive Art und Weise, so grundsätzlich, und auch die Musik da dran. Insbesondere sämtliche Musikstücke, die in der Unterwelt stattfinden.
Genau, ja. So. Die finde ich auch alle viel besser als oben.
Das, oben sind es halt einfach so schnödige Balladen, die passen da schon hin.
Ja, genau.
Aber
es passt alles zusammen.
Ja, aber so der Unterwelt-Boogie, der nonkonformistische Unterwelt-Boogie, den finde ich tatsächlich attraktiver. Und ich glaube, mein Gewissens-Insekten-Animal wäre wahrscheinlich ein kleines Hausschwein.
Oh, das kann ich mir auch echt gut bei dir vorstellen.
Ja.
Ja.
Also ich habe eigentlich in meinem Kopf noch was gesucht, das irgendwie flauschig ist, weil ich bin ja Captain Flauschmeister. aber ich glaube, also aktuell fühle ich mich am allerehesten wie so ein relaxtes Teacup-Schweinchen. So.
Ja, okay. Ja. Okay, aber das kann ja auch flauschig sein. Wir packen es einfach noch in irgendwie so einen süßen, pinken Flauschepulli.
Ja.
Und dann passt das.
Ja, finde ich super.
Ja,
ich finde auch,
cool, ne?
Find auch wichtig, dass der Flauschepulli pink ist.
Ja, natürlich. Ja. Ja, du kennst mich doch.
Ja.
Ja.
Neonpinker Flauschepulli.
Ja, Neon, oh mein Gott, auf jeden Fall. Neon, genauso wie die Farben unten, so dieses leuchtende Grün, das leuchtende Blau, so genauso, die sind ja eigentlich auch Neon. Das ist ja wie so Schwarzlichtfarben, ne?
Jo, der Einzige, der unten in der Unterwelt nicht strahlt, ist Victor. Musst du mal darauf aufpassen,
genau.
wenn du den das nächste Mal anguckst. Und da geht's auch um, ich glaube, so subliminal Aura-Situation, Ausstrahlungssituation, weil er wird ja quasi immer strahlender im Verlaufe des Films, unser Victor, je mehr er sich selber und verschiedenen Dingen stellt und seiner Verantwortung. Und deswegen, jetzt kommt's. das ist auch einer der Gründe, warum ich glaube, dass du da ein ganz guter Gesprächspartner dazu bist.
Ja.
Du bist ja jetzt aktuell der quietschbunte Einhornschmetterling.
Ja.
Aber gab es irgendwann mal eine Phase in deiner Vergangenheit, in deinem Leben, wo deine eigenen Farben eher trister dargestellt waren an dir? Und was hat das geändert? Wann war quasi für dich so der Punkt, okay, beige, doof, den ganzen Tag nur in schwarzen Klamotten rumlaufen, auch doof. I wanna be a rainbow unicorn.
Ja, also tatsächlich war ich schon immer ein bisschen bunter unterwegs. Ne? Ich hatte schon, wenn man sich so Kinderbilder anguckt, hatte ich immer diese ich möchte gern Model sein Posen, ne, schon mit 6 irgendwie und immer okay. Außergewöhnliche Kleidung und Buffalos auch schon, ne. Aber es gab dann klar so diese Emo-Phase, wo halt alles Bunte total uncool war und ich war halt so die traurige Emo-Tussi, ne. Und hab da aber schon immer Schwarz mit Pink und Rot kombiniert. Das heißt, ich war nie so komplett schwarz. Okay. Aber es gab natürlich in meiner Vergangenheit auch triste Momente, irgendwie viele, viele Probleme, familiär, was auch immer, ne? Mhm. Also ich war natürlich nie immer innerlich so strahlend, wie ich es dann auch nach außen ausgestrahlt habe. Aber es kam halt immer mehr und mehr und da waren halt auch meine Freunde mit Teil davon und so, dass die mich immer supportet haben. Und ich weiß nicht, irgendwie hat das angefangen, je mehr und mehr ich so in mein Leben reingefunden habe und zu mir gefunden habe, Studium abgeschlossen und keine Ahnung was. Ich habe mich immer more comfy gefühlt in mir selbst und auch immer mehr drauf geschissen, was andere halt sagen, weil, also, ne, ich wurde immer so erzogen, was denken denn die anderen und so, ne, und letztendlich habe ich mich dann irgendwann so völlig davon abgekapselt. Plus, ich war ja in einer ganz, ganz langen Beziehung. Und als ich mich dann getrennt habe, dachte ich so, boah, jetzt kann ich einfach so voll ich sein. Keiner möchte mich mehr einschränken. Keiner sagt mir, wie ich vielleicht irgendwie sein soll, was attraktiv oder was unattraktiv ist. Und dann war ich so, ich bin das fucking Rainbow Unicorn. Ich habe jetzt bunte Haare, so wie ich es will. Ich schmink mir krasses Make-up, wie ich es will. Ich klebe mir die krassesten Glitzersteine in mein Gesicht und ziehe mich an wie ein Regenbogen. Und also das hat, also da ist nochmal so richtig alles rausgekommen. Vorher war es immer so, es war da, aber etwas dezenter und jetzt seit ein paar Jahren bin ich einfach so aufgeblüht und ich finde, das ist das beste Gefühl auf der ganzen Welt, ne? Und dann supporten das noch alle und dann ist man auch noch auf Festivals da und macht anderen Leuten gute Laune damit und finde ich halt irgendwie voll wichtig, ne? Dass man dann irgendwie immer mehr zu sich findet, so. Und im Prinzip ist das ja auch eine ähnliche Geschichte wie bei Victor, ne? Der ja auch durch den Support so diese neue Welt kennenlernt und so sieht, ah, okay, es muss nicht immer alles so auf Krampf sein und ich muss nicht immer so mich allen anpassen und das Duckmäuschen sein, sondern hier sind alle ja auch irgendwie freier und lockerer. Und sei immer, wer du sein willst.
Ganz genau so.
Na?
Das war jetzt genau der Punkt, auf den ich zum Schluss dieser Episode noch raus wollte.
Ja.
Gibt es Parallelen von der, die Frage wäre gewesen, gibt es Parallelen von unserem Hauptcharakter Victor, dessen Leben wesentlich bunter wird, je mehr er quasi Selbstverantwortung übernimmt und eigeninitiativ wird, zu dir als Person des öffentlichen Lebens, Fragezeichen. Das hast du jetzt im letzten Statement bereits beantwortet. Deswegen, deswegen ist jetzt auch mein Saft alle für diese Episode. Hast du vielleicht nur Ideen und Gedanken, die du mit mir teilen möchtest zu dem Film oder Ausnahmen?
Also, ja, was ich unbedingt noch sagen muss, ist, das Piano-Duett zwischen Victor und Emily ist einer der schönsten filmischen Momente, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Das berührt mich jedes Mal, ich muss anfangen zu weinen. Ich finde es so schön, wie die beiden zusammenfinden. Und das Lied dazu ist so schön. Ich liebe es. Ich habe es schon tausendmal gehört. Ich könnte mir die Szene tausendmal angucken. Es ist meine Lieblingsszene. Ich liebe es.
Es ist eine wundervolle Szene tatsächlich. Aber Victor ist ja zu dem Zeit eigentlich auch schon mit Kopf und Herz bei seiner Victoria.
Ja.
Und ich weiß nicht, nimmt es der Szene vielleicht ein bisschen was von der, oder gibt es dem, gibt die, das der Szene erst die richtige Würze, dass er vielleicht doch sich mit sich und einer anderen potenziellen Partnerin einig werden würde?
Ja, also das ist ja schon gut, dass er Emily kennengelernt hat. Sie hat ihn ja quasi auf seinen eigenen Weg geführt und nicht auf den von seinen Eltern vorgegebenen Weg, ne?
Ah, sie hat ihn quasi emanzipiert.
Oh ja, quasi so, ja,
Ja,
genau.
also wenn wir schon die ganze Episode mit Fachausdrücken um uns werfen, dann machen wir das zum Schluss auch.
Ja.
Liebe Sarah, es war mir ein absolutes Vergnügen, gemeinsam mit dir über diesen Film zu sprechen.
Ich
Und
find's auch schön.
eventuell gibt es ja irgendwann mal demnächst nochmal Gelegenheit, wo wir uns über irgendeinen anderen Streifen den Kopf zerbrechen können. Und vielleicht haben wir da dann auch mehr Energie und Zeit, um uns auch deinem spannenden Auftritt im deutschen Fernsehen zu widmen, der erst jüngst stattgefunden hat. Aber für heute soll es das sein. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuhören. Ich sage, passt aufeinander auf, passt auf euch selber auf. Passt auf die liebe Sarah auf, vor allem wenn sie in Einhornuniform auf dem Festival rumraved. Und vor allem Rock'n'Roll.